Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit einer Frage, die mich erreicht hat über Twitter zu Stromnetzen, auf die ich gerne eingehen möchte, weil die Frage, denke ich, doch ganz interessant ist, mal zu diskutieren. Von Yen mit dem Usernamen I read what you tweet. Sie fragt, ich wüsste beispielsweise gerne, wie die öffentliche Infrastruktur und ihre Nutzung in Zukunft aussehen wird. Wenn immer mehr Menschen über Photovoltaik und Wärmepumpen autarker werden, müssten Energieversorger dann nicht die Grundgebühren massiv anheben. Und dann ergänzend schafft es ein Abrechnungssystem, unseren Energieverbrauch zu steuern, um Peaks zu glätten, so wie früher Nachtstrom günstiger die Nachtspeicheröfen heizen, müsste beispielsweise über den Tag der Strompreis variieren, sodass Haushalte, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Ladegeräte zu günstigen Zeiten betreiben. Also viele Aspekte in den beiden Fragen und ja, in der Folge will ich jetzt mal darauf eingehen, ein paar Grundlagen erklären zur Stromversorgung, vor allem jetzt auf der untersten Spannungsebene, denn die betrifft das nämlich, wenn wir hier über Hausanschlüsse sprechen und ja, wo geht der Weg so hin bei der Stromversorgung, wenn wir auf der Ortsnetzebene nicht nur Verbrauchseinheiten haben in den Häusern und Wohnungen, sondern auch auf der einen Seite Erzeugungsanlagen haben, nämlich die Photovoltaikanlagen, die dann ja ins Ortsnetz einspeisen auf den Dächern. Und wenn jetzt halt Großverbraucher dazukommen, dazu zählen die Wärmepumpen und natürlich auch die Elektrofahrzeuge, das wollen wir uns jetzt mal in dieser Podcast-Folge einmal ansehen. Steigen wir ein, ganz kurz die Grundlagen zum Stromnetz. Was ist zu tun oder was müssen die Netzbetreiber auf den verschiedenen Netzebenen tun? Was ist deren Aufgabe? Das ist genau festgelegt. Diese sogenannten Systemdienstleistungen, das wird noch unterschieden in die Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber. Also Übertragungsnetzbetreiber sind die, die auf der höchsten Spannungsebene den Stromaustausch regeln, organisieren. Wir haben in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber. Die sind auch für den Austausch des Stroms mit den Nachbarländern, also nach Polen, nach Tschechien, Österreich, Frankreich und so weiter verantwortlich. Und auf den Netzebenen darunter haben wir dann Verteilnetzbetreiber, das sind tatsächlich über 800, das ist schon sehr klein gegliedert in Deutschland. Die sind dann für die regionale und lokale Versorgung verantwortlich, also dann Unternehmen, Städte, Regionen bis hin zu einzelnen Wohnhäusern, die dann mit elektrischer Energie versorgt werden. Was sind die Aufgaben? Also natürlich die Sicherheit oder Versorgungssicherheit des Stroms, dass halt der Strom mit 50 Hertz geliefert wird. Das ist ganz wichtig für die Energieversorgung, dass wir 50 Hertz haben. Natürlich muss die Spannung auch im vorgegebenen Rahmen bleiben. Blindleistungsregelung, der Wiederaufbau der Versorgung wird organisiert über die Systemdienstleistung. Also wenn es zu einem Stromausfall kommt, eher regional, überregional, ist das eigentlich kein großes Problem in Europa. Die Aufgabe ist dann auch die Betriebsführung, Netzengpassmanagement, die Stabilisierung, Ausgleich der Energiebilanz, Regelenergiebereitstellung etc. Also viele Facetten, auf die will ich jetzt hier gar nicht eingehen, weil die dann auch die Frage nur indirekt betreffen. Wichtig natürlich beim Strom ist immer, dass die Menge an Strom oder elektrische Energie, die verbraucht wird, auch erzeugt wird. Wir können das ja nicht speichern, da hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema. Also wir müssen halt immer den Bilanzkreis, so nennt sich das dann, ausgleichen, dass also in dem in dieser Netzzone die gleiche Energiemenge erzeugt wird, wie verbraucht wird. Und wenn Energie fehlt, muss Energie entweder produziert werden oder die elektrische Energie muss zugekauft werden aus Nachbarnetzen. Das gleiche, halt umgekehrt, hat man zu viel Strom, muss man halt gucken, dass man dann Kraftwerke runterregelt. Da gibt es dann entsprechende Vorgaben. Und das betrifft natürlich nicht nur die höchsten, also die Höchstspannung, Hochspannungsebene, sondern auch die Mittel- und vor allem Niederspannungsebene, also die unterste Netzebene bis hin zum Hausanschluss. Und da erleben wir natürlich jetzt in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch in Europa einen Wandel weg von der reinen, vom reinen Verbrauch durch die elektrischen Geräte, die wir haben. Und das ist in einem Haushalt gar nicht so viel elektrische Energie, die wir da beziehen. Also das sind wenige Kilowatt Leistung, die maximal gleichzeitig bezogen werden. Die Häuser sind entsprechend abgesichert, aber da ist eigentlich ist so ein Haus oder so eine Wohnung kein Großverbraucher. Für die Energieversorger, die regionalen, das sind ja häufig dann Stadtwerke, ist das jetzt auch technisch kein Problem, dass man dann hinter dem Ortsnetztransformator, der dann von der Mittelspannung die elektrische Energie umtransformiert, also wir sind dann bei rund 10 Kilovolt, dann auf die Niederspannungsebene 400 Volt. Da ist auf der Ebene ist es eigentlich unkritisch, was das Steuern angeht. So war es in der Vergangenheit, so ist es heute auch noch. Aber durch die Photovoltaikanlagen auf der einen Seite, die ja dann Strom einspeisen ins Stromnetz, und auf der anderen Seite die wachsende Zahl an größeren Verbrauchseinheiten. Dazu zählen zum einen die Wärmepumpen, die wir ja haben wollen, haben müssen im Zuge der Energiewende, der Wärmewende, dass wir aus elektrischer Energie sehr effizient Wärmeenergie produzieren. Bei Neubauten ist das, denke ich, mittlerweile der Standard. Das geht auch sehr gut im Bestand. Also auch das vielleicht nochmal ein Aspekt, den man mal in einer anderen Podcast-Folge diskutieren kann. Das ganze Thema Wärmewende, Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Auch das ist technisch möglich, technisch sinnvoll und auch aus Kostensicht eine ganz gute Möglichkeit. Also wir haben die Wärmepumpen und dann eine neue Großverbrauchseinheit, die in den Ortsnetzen dazukommt, sind die Elektroautos, die dann mit 11 kW oder teilweise sogar 22 Kilowatt Leistung geladen werden, also um die Batterie des Autos zu laden. Das soll ja immer möglichst schnell gehen und dann mit 11 kW ist man aber eigentlich ganz gut bedient, wenn man das Auto dann abends zu Hause abstellt, auf dem Stellplatz in der Garage, dann kann man mit dem 11 kW so eine normale Autobatterie, die gut leer gefahren ist, eigentlich innerhalb der Nachtstunden aufladen, sodass das Auto dann am nächsten Morgen die benötigten 80% Batteriekapazität oder zwar sogar 100% Batteriekapazität hat. Aber diese elektrische Energie muss bereitgestellt werden. Wenn wir jetzt mehrere Wohneinheiten oder mehrere Ladestationen haben, ist das schon eine Belastung für das Stromnetz. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, einmal technisch, wie sieht das jetzt aus? Schafft das Stromnetz das? Und auf der anderen Seite, welche Anreize kann man denn schaffen für die Verbrauchseinheiten, also die Menschen, die dann in den Häusern und Wohnungen leben, um den Strom dann zu verbrauchen, wenn wir viel Strom haben, vor allem viel günstigen Strom, viel grünen Strom aus Photovoltaik und Wind, und weniger Strom verbrauchen, wenn wenig elektrische Energie aus erneuerbaren Energiequellen bereitsteht. Wie funktioniert das? Also, grundsätzlich betrachten wir erstmal die einzelne Einheit. Ich habe ein Haus mit einer Photovoltaik-Dachanlage oder Balkonkraftwerk. Auch das kann man sich nicht angucken. Haben wir jetzt in der letzten Podcast-Folge noch oder vorletzten Folge darüber gesprochen. Dass man also 600 Watt Balkonkraftwerk hat, zwei Solarmodule, die natürlich jetzt kein Elektroauto laden können, aber ein bisschen nur die Grundlast abdecken können. Also die einzelne Einheit, ein Haus mit Photovoltaikanlage, einige Kilowatt Leistung, 3, 4, 5 Kilowatt. Idealerweise für den Eigenverbrauch, also gar nicht Einspeisung. Das sind ja eher dann die älteren Anlagen, die die elektrische Energie dann einspeisen, man dafür eine attraktive Einspeisevergütung bekommt, sondern Intention ist ja, bei den neueren Photovoltaikanlagen, dass man diese elektrische Energie erstmal eigenverbraucht im eigenen Haus, die Überschussenergie einspeist, vergütet bekommt und bei einer Unterdeckung dann den Netzstrom bezieht. So ist ja das Grundkonzept. Da ist natürlich darauf zu achten, weil der Photovoltaikstrom vom eigenen Dach immer günstiger ist als der Netzstrom vom Energieversorger, dass man versucht, seine elektrischen Geräte, Waschmaschine, Spülmaschine, die man auch so ein bisschen im Betrieb steuern kann, dass die dann laufen, wenn ich Photovoltaikstrom habe. Das heißt also, wenn ich jetzt die Spülmaschine, die kann man ja voll beladen, Spülmaschinentab rein, aber wenn ich die Möglichkeit habe und ich tagsüber zu Hause bin, dann kann ich es halt einschalten, wenn mittags um 11, halb 12 die Sonne voll scheint. Oder ich gucke kurz auf meinem Smartphone, wann habe ich viel Sonne, nachmittags um 2 reißt die Wolkendecke auf, dann kann ich die Spülmaschine dann einschalten. Bin ich nicht zu Hause, mittlerweile moderne Spülmaschinen, die kann man ja auch programmieren, dass ich dann morgens um 8 gucke, alles klar, ich sehe um 14 Uhr reißt die Wolkendecke auf, da ist Sonnenschein prognostiziert. Dann programmiere ich die Spülmaschine so, dass man halt nicht direkt morgens um 8 oder um 9 die Spülmaschine aktiviert, sondern sie erst um 14 Uhr startet und dann bis 16 Uhr läuft, dass man den eigenen Photovoltaikstrom idealerweise nutzt. Gleiches gilt für die Waschmaschine, auch die kann man, also moderne Waschmaschinen kann man auch entsprechend programmieren, auch den Trockner zum Beispiel, also einen Wäschetrockner, auch den kann man ganz gut programmieren. Das sind klar die modernen Geräte, die dann ein bisschen Intelligenz haben. Was man dabei beachten muss, ist, man kann die schlecht so programmieren, man muss sie ja immer beladen mit der Wäsche. Das heißt also, ich kann jetzt nicht Waschmaschine und Trockner beladen und wenn die Wäsche erst aus der Waschmaschine rauskommt, in den Trockner rein, das muss ja jemand machen. Aber wenn ich sie vorfüllen kann, Waschmittel rein, programmieren auf 12 Uhr Start, wunderbar. Gleiches gilt auch, wenn ich jetzt selber keine Photovoltaikanlage habe, aber als der Nachbar, die Nachbarin hat eine Photovoltaik-Dachanlage, dass man auch dann seine eigene Spülmaschine so programmiert, dass wenn die Sonne scheint und die Photovoltaikanlage vom Nachbarn dann Strom produziert, dass man dann seine eigene Spülmaschine laufen lässt. Da hat man zwar selber keine Ersparnis, aber der Strom von der Photovoltaikanlage des Nachbarn, der fließt ja durch das Haus, durch den Hausanschluss des Nachbarn ins Ortsnetz, also in den Straßenzug. Und die Elektronen, der Strom fließt dann dahin, wo er verbraucht wird und geht gar nicht großartig in die Straße, sondern bleibt, wechselt quasi die Straßenseite und geht bei mir durch den Zähler in die Spülmaschine oder in die Waschmaschine. Das heißt, auch da kann ich dann quasi die grüne, nicht günstige, aber immer die grüne elektrische Energie von der Photovoltaikanlage des Nachbarn nutzen, um meine eigene Photovoltaikanlage mit grünem Strom zu versorgen. Preislich hat das keinen Unterschied, weil ich natürlich den Nachbarn nicht bezahlen kann. Da gibt es auch erste Ideen, wie man solche Micro-Contracts, also so Kleinststromverträge abschließen kann. Das gibt es immer so Ansätze, Pilotprojekte, aber hat sich bei weitem noch nicht durchgesetzt. Also den Strom muss ich voll bezahlen über meinen Energieversorger. Physikalisch das Elektron, was gegenüber in der Photovoltaikanlage produziert worden ist, von der PV-Anlage meines Nachbarn, fließt bei mir in die Spülmaschine, um mein Geschirr sauber zu machen und damit klimaneutral, CO2-frei und ich keinen Strom habe, der einfach so aus dem Stromnetz bekommt. Also das sind so Dinge, die man beachten kann. Und damit entlastet man natürlich auch das Stromnetz, wenn ich meinen Verbrauch an die Erzeugung anpassen kann. Wir haben natürlich vor allem in den Sommermonaten viel Photovoltaikstrom mittags. Das heißt, da lohnt es sich wirklich, elektrische Geräte tagsüber zu betreiben, weil man dann den Photovoltaikstrom nutzt. Die Kohlekraftwerke werden dann tendenziell runtergefahren in den Sommermonaten, also ich sage mal so April, Mai bis ja, ich sag mal Ende August, Anfang September hat man natürlich sehr attraktive Zeiträume. Das ist natürlich dann immer deutschlandweit, aber man sollte da auch immer regional gucken, wie ist die Sonne, wie ist die Strahlungsstärke gerade bei mir zu Hause. Das ist eigentlich ganz attraktiv. Das könnte man theoretisch auch motivieren durch Geldanreize, indem ich sage, also mittags um 12 ist der Strom günstig. Das passiert heute schon an der Strombörse. Also der Strom wird ja gehandelt an der Strombörse. Die sitzt in Leipzig und in Paris. Wir haben auf der einen Seite den Langfristterminmarkt. Also man kann heute schon Strom für in 5 Jahren einkaufen. Das machen die Energieversorger auch. Das ist natürlich dann sehr günstig, wenn man dann große Tranchen, also große Energiemengen heute schon kauft und sich vertraglich zusichert. Ich brauche bitte im Jahr 2026, brauche ich bitte in dem Zeitraum 1 Gigawattstunde. Wer liefert mir die zu günstigen Konditionen? Etwas anders sieht es dann im Terminmarkt aus, also der sogenannte Day-Ahead- und Intraday-Markt. Day-Ahead-Markt ist der Markt für den nächsten Tag, in den nächsten 24 Stunden. Intraday ist der jetzige, also der aktuelle Markt, um sehr schnell und kurzfristig elektrische Energie einzukaufen oder zu verkaufen. Das ist, wie gesagt, für große Unternehmen, die also große Strommengen einkaufen, verkaufen, attraktiv. Im Moment ist der Strompreis sehr hoch an diesen Strombörsen, bedingt durch die Energiekrise, die wir haben. Im vergangenen Jahr war er noch deutlich günstiger, also da haben wir schon große Schwankungen. Das macht den Markt auch sehr volatil und auch sehr spekulativ. Das gibt es also aber nicht für die Einzelkundinnen und Einzelkunden. Also für mich als jemand, der in einer Wohnung wohnt, kann an diesem Markt nicht teilnehmen. Dazu verbrauche ich viel zu wenig Energie. Das ist völlig unrentabel. Da gibt es Ansätze und Ideen, dass man sogenannte Smart Meter, also intelligente Stromzähler, die also dann auf solche Strompreisanreize reagieren können, dass man dann Strom bezieht, wenn er günstig ist. Also auch da meine intelligente Spülmaschine, meine intelligente Waschmaschine entsprechend so programmiere, dass von außen das Signal kommt, Achtung, Strompreis niedrig für die nächsten 2 Stunden, bitte jetzt laufen. Technisch geht das, die Umsetzung ist noch kompliziert und für die Energieversorger ist das noch kein attraktives Geschäftsmodell. Das ist zu kompliziert, deswegen gibt es das nicht. Das haben wir in der Vergangenheit gehabt. Wie gesagt, Jen hat es mal erwähnt mit diesen Nachtspeicheröfen früher, dass die mit Nachtstrom früher, also mit dem günstigen Nachtstrom früher geladen wurden. Heute haben wir das auch noch, dass es verschiedene Tarife gibt zum Laden, wenn ich jetzt wirklich Strom für meine Stromheizung brauche. Auch da gibt es verschiedene Tarife mit verschiedenen Zählern. Aber über Smart Meter, über ein intelligentes Strompreisanreizsystem, das ist in der Theorie, das gibt es auch immer wieder Pilotprojekte, aber in der Umsetzung gibt es das im großen Markt noch nicht. Dennoch ist das ein wichtiges Zukunftsfeld und das wird sicherlich auch kommen, nicht in 1 oder 2 Jahren, eher in 5 oder wahrscheinlich sogar erst in 10 Jahren, wenn wir immer mehr volatile Energiequellen, also volatil heißt, die wetterabhängig sind, Photovoltaik und Windenergie insbesondere, damit wir diese Schwankungen besser ausgleichen, denn das ist ja das Problem, wenn wir viel Strom produzieren aus Photovoltaik und Wind und der nicht abgenommen wird, dann müssen wir diese Anlagen runterregeln. Das passiert heute schon sehr regelmäßig, insbesondere die Windenergieanlagen in Norddeutschland werden abgeregelt. Das sind auch immense Kosten, die da auf uns zukommen. Also diese Kosten, das geht, also das ist schon richtig teuer. Das EEG sagt, die Energieanlagen, die Erneuerbaren müssen entsprechend bevorzugt elektrische Energie erzeugen dürfen und einspeisen dürfen. Es gibt auch eine Ausgleichszahlung, wenn die abgeregelt werden. Das regelt halt das erneuerbare Energiengesetz. Und das macht die Sache natürlich dann teuer, weil diese Energie bezahlt werden muss. Da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren bei rund 1 Milliarde Euro Entschädigungszahlung verursacht durch dieses Einspeisemanagement gekommen. Also das ist schon viel Geld, 1 Milliarde pro Jahr. Die wird umgelegt auf alle Verbrauchsorganisationen, also Unternehmen, wie auch Privatkundinnen und Kunden. Und das macht den Strompreis bei uns in Deutschland einfach auch teuer. Das ist ein Punkt von vielen, warum der Strompreis bei uns in Deutschland so hoch ist im europäischen und weltweiten Vergleich, weil wir halt diese Entschädigungszahlung durch das Einspeisemanagement haben. Das wird in Zukunft noch zunehmen, wenn wir weniger steuerbare fossile Anlagen haben und mehr volatile Anlagen. Da wollen wir hin, da müssen wir ja auch hin. Aber wir brauchen dann Anreize und das geht in der Regel am besten übers Geld. Da darf man jetzt aber auch nicht vergessen, dass die Privathäuser, dass die Wohnungen einen verschwindend geringen Anteil haben. Also da sind Industrieunternehmen viel, viel wichtiger, weil die viel größere Energiemengen abnehmen. Umgekehrt kann man die viel besser planen. Bei den Haushalten ist immer noch ein bisschen volatil drin, also schneller Wechsel der Verbräuche. Vor allem je kleiner die Netzregion wird, desto variabler wird der Stromverbrauch. Den kann man sehr genau prognostizieren, wie er in den nächsten Minuten und Stunden sein wird. Aber dennoch müssen wir da ein Anreizsystem schaffen. Das geht am besten über das Geld. Aber bis das ein Automatismus wird, denn niemand wird zu Hause oder wird niemand unterwegs auf dem Smartphone gucken, alles klar, jetzt ist der Strom gerade günstig, jetzt schalte ich aus der Ferne meine Waschmaschine ein. Sondern das muss ein Automatismus sein. Das müssen die Netzbetreiber dürfen, damit man dann Netze steuern kann. Weil diese Steuerung kann die Privatperson nicht, das muss von den Energieversorgern erfolgen, dass man dann in der Lage ist, als Netzbetreiber dann Waschmaschinen in einem ganzen Straßenzug, die dann freigegeben sind, entsprechend zu aktivieren und dass dann gleichzeitig in einem Straßenzug alle Waschmaschinen plötzlich anfangen zu laufen. Da muss es hingehen. Das wird dann auch günstiger, als wenn ich das dann erst nachts mache oder abends. Das geht halt technisch, ist aber bisher noch eher eine Theorie als in der Umsetzung. Bei den Wärmepumpen entsprechend, das ist natürlich ein etwas trägeres System, weil wir einfach Wärme erzeugen. Den Bedarf haben wir im Winter. Wir haben natürlich so einen Grundwärmebedarf für das Trinkwarmwasser. Aber die Heizperiode, die ja dann so Ende September oder im Oktober anfängt, wenn man so bis März, April läuft, da haben wir wenig solare Einstrahlung, dafür mehr Windenergie, weil die Windenergie im Winter deutlich größere Anteile hat als in den Sommermonaten, weil die Windgeschwindigkeiten im Winter höher sind in Europa. Das heißt, also auch da kann man dann steuern, dass man diese Wärmepumpen vielleicht etwas länger laufen lässt, vielleicht schon mal Wärme vorpuffert in dem Wärmespeicher. Das ist heute auch noch nicht Stand der Technik, wird aber künftig passieren. Heißt also, dass jetzt die Grundgebühren, das war jetzt ja die Frage, oder eine Frage, dass die Grundgebühren massiv angehoben werden, das glaube ich nicht. Im Moment ist der Energiemarkt sowieso sehr stark durcheinandergewürfelt durch den Krieg in der Ukraine und die entsprechenden Versorgungsengpässe, die wir dann mit den Rohstoffen haben. Aber der Energiemarkt, der Strommarkt wird sich dahingehend wandeln, dass wir einfach flexiblere Tarife bekommen, dass die Grundgebühr aber deswegen nicht zwingend steigen muss. Die wird sich vielleicht verändern, aber man wird zeitabhängige Tarife haben. Jetzt nicht so, dass dann von 11 bis 1 es immer am günstigsten ist, sondern dass wir mittel- bis langfristig sogar dahin kommen werden, dass die Energie stundengenau kostet und dass es auch für die Häuser, für die Wohnungen attraktiv wird, für die Firmen auch, aber da ist es jetzt schon so, also große Unternehmen machen das jetzt schon, dass sie auch Strom an der Börse einkaufen, also einmal diese Langfristverträge haben, aber dann gleichzeitig auch diese Kurzfristverträge, dass also kurzfristig Energie noch nachkaufen oder umgekehrt sich bereitstellen, Verbrauchseinheiten abschalten zu lassen vom Netzbetreiber. Aber das sind nämlich ganz große Unternehmen, Stahlwerke, Aluminiumhütten, die also auch signifikant zur Netzstabilisierung beitragen können. Das haben wir so natürlich in der Ortsnetzebene, also auf Straßenzug haben wir das so erstmal nicht. Da gibt es sowas nicht. Also das heißt, man kann dieses Glätten machen. Was auch noch in Zukunft dazu kommen wird, sind sicherlich Speicher. Das sind einmal Batteriespeicher. Dann sind wir wieder auf der Ortsnetzebene. Und ein Elektrofahrzeug, ein Elektroauto ist eigentlich nichts anderes als eine fahrende Batterie. Technisch ist das heute schon möglich, dass wir diese Autos als flexiblen fahrenden Speicher nutzen, dass die auch ins Hausnetz wieder rückeinspeisen können und damit dann den Stromverbrauch ein bisschen glätten können. Das ist noch nicht in der Umsetzung. Auch da gibt es noch ein paar technische und rechtliche Hürden, aber grundsätzlich geht das. Die Anzahl an Batteriesystemen in Häusern steigt auch an, um einfach den Photovoltaikstrom, den ich tagsüber produziere, dann zwischenzuspeichern, um ihn dann abends und nachts bereitstellen zu können. Auch das wird ein wichtiger Baustein sein im Zuge der Energiewende. Es gibt einige Energieversorger, die haben zum Beispiel die Idee, dass die sich diese Batteriespeicher oder Nutzung der Batteriespeicher einkaufen. Das heißt, man kriegt als jemand, der einen Batteriespeicher zu Hause hat, kriegt Geld dafür, dass dann der Stadtwerk, kleiner Energieversorger, dort virtuell darauf zugreifen kann, also dort Energie speichern kann, aber auch Energie wieder entnehmen kann in einem gewissen Rahmen. Um damit dann seinen eigenen Bilanzkreis, also sein eigenes Netzgebiet auszugleichen, um keinen Strom aus Nachbarnetzgebieten zukaufen zu müssen, sondern dass er quasi Schwarmbatterien oder virtuelles Kraftwerk, virtuellen Speicher nennt man das dann, dass man also dann diese Speicher in den Häusern und Wohngebäuden nutzt als Energieversorger, um damit dann großflächiger in einer Stadt oder in einem Stadtteil den elektrischen Energie zu verteilen und auch da Spitzen auszugleichen. Da muss man beachten, also bei Unternehmen, bei großen Industrieunternehmen ist es heute schon so, die bezahlen nicht wie die Privatkundschaft nur die verbrauchte elektrische Energie, sondern bezahlen auch für die Spitzenlast, also die höchste Lastspitze, die aufgetreten ist im Abrechnungszeitraum, weil der Energieversorger oder der Netzbetreiber sagt, also ich muss ja neben der Energiemenge auch die Dicke der Leitung, die Leistung bereitstellen. Das wird extra vergütet und wenn ich in der Lage bin, als Unternehmen diese Lastspitzen auszugleichen durch entsprechende Maßnahmen, indem ich meine Anlagen entsprechend fahre oder einen Pufferspeicher habe, der dann diese elektrische Energie zwischenspeichert und dann zu Spitzenzeiten ausgleicht, damit ich diese Lastspitze, diesen hohen Verbrauch nicht aus dem Netz beziehen muss, kann ich damit Energiekosten senken und meine Stromkosten sparen. Das macht Stromspeicher auch für Unternehmen interessant. Da ist die Wirtschaftlichkeit noch nicht ganz gegeben. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die Strombezugskosten aus einer Batterie entsprechend niedrig sind auf den Industriekundenpreisen. Im Privatbereich lohnt es sich, da haben wir noch diesen Spitzenausgleich nicht. Das ist aber für die Energieversorger interessant. Diese Schwarmbatterien, will ich sie mal nennen, also viele kleine Batterien zu haben, um diese Straßenzüge, diese Ortsnetze auszugleichen und dann auch in einem Stadtgebiet Lastspitzen abzufedern, um dann nicht kurzfristig und schnell elektrische Energie zukaufen zu müssen und bereitstellen zu müssen, weil das immer, dieses kurzfristige mal sehr teuer bezahlt werden muss. Zudem tragen dann diese Batterien natürlich auch zur Netzstabilisierung bei. Das heißt, Schwankungen im Netz kann man dann mit diesen Batterien auch sehr schnell ausgleichen, weil diese Batterien natürlich sehr schnell reagieren können. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt das Thema mal so ein bisschen beleuchtet, wo die Zukunft hingehen wird. Ich denke, diese Smart Meter werden wir brauchen in Zukunft. Andere Länder sind da deutlich weiter als wir in Deutschland, auch was das Abrechnungssystem angeht. Da gibt es dann zwar immer wieder so Datenschutzbedenken, weil man natürlich über so einen Smart Meter, der den Stromverbrauch im Stunden-Minuten-Takt misst, man sehr genau Verbrauchsprofile erzeugen kann. Wie lebt man so? Wie verhält man sich so? Das kann man am Stromverbrauch sehr genau ablesen. Das interessiert die Energieversorger aber überhaupt nicht. Die sind erstmal nur an der reinen Abrechnung, an den reinen Daten für das Abrechnungssystem interessiert. Zweiter Schritt wird die Steuerung sein und die Regelung der Stromnetze. Da ist aber vollkommen egal, wer dahinter sitzt und ob jemand, oder wie das Verbrauchsprofil aussieht. Dennoch muss es natürlich datenschutztechnisch sauber laufen. Das geht aber auch alles. Und dann werden wir in Zukunft, wenn wir diese Smart Meter haben, in der Lage sein, dynamische Preise, tagesgenau, stundengenau anzubieten. Dann muss es auch ein automatisiertes Abrechnungssystem geben. Das kann dann nicht durch Ablesen von Zellen erfolgen, sondern das muss dann anders laufen. Wie sich das dann durchsetzen wird, weil das dann schon sehr kompliziert ist und wir natürlich das dann auch flächendeckend umsetzen müssen, muss man mal abwarten. Was man aber heute schon machen kann, um seinen kleinen Beitrag auch zur Energiewende zu leisten, auch wenn man vielleicht selber keine eigene Photovoltaikanlage hat, aber seine elektrischen Geräte so zu betreiben, so zu nutzen, dass ich meinen eigenen oder den Photovoltaikstrom vom Nachbargebäude nutzen kann oder zumindest wenn die Sonne scheint oder ich weiß auch, jetzt weht gerade viel Wind, da gibt es ja entsprechende Internetseiten, die das einem anzeigen, also die großen überregionalen Zeitungen, die bieten auf ihren Webseiten entsprechende Energiemonitore an, Institute bieten das an. Da kann man mal gucken, also das Fraunhofer Institut in Freiburg, das ISE, bietet entsprechende Seiten an, die Bundesnetzagentur, das ist vielleicht noch nicht, ist schon sehr technisch aufbereitet, da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich denke, die großen Zeitungen, ich glaube, die Zeit hat das auf ihrer Online-Seite, der Spiegel hat das auch und die anderen überregionalen Zeitungen bieten das auch an. Da hat man nicht den regionalen Bezug mit dem Wetter, aber zumindest überregional. Und wenn man dann sagen möchte, ich möchte grünen Strom verbrauchen und den Einsatz, die Bereitstellung von regenerativem Strom aus Photovoltaik oder Wind nutzen, dann gucke ich auf meinem Smartphone, weht gerade viel Wind, in meiner Region. Das kann ich auch auf Wetter-App nachgucken. Oder weiß ich, heute Nachmittag wird die Sonne scheinen in meiner Region. Dann programmiere ich meine Spülmaschine, meine Waschmaschine, wenn ich das kann, entsprechend so, dass sie dann anspringt, wenn auch viel regenerativer Strom da ist. Damit senken wir natürlich auch unsere Treibhausgasemissionen und verbessern unsere Klimabilanz. Wenn ich jetzt keine programmierbare Waschmaschine, Spülmaschine habe und bin am Wochenende zu Hause, dann soll ich dann denken, ach, ich schalte jetzt nicht morgen schon um 9 an oder ich setze die so, dass die nachts läuft. Denn nachts haben wir keinen Photovoltaikstrom, da wird natürlich den Windstrom vielleicht vorliegen. Das kann man auch gucken, wenn man sieht, nachts um 3 soll der Wind auffrischen, dann kann man die auch für nachts 3 Uhr programmieren. Aufpassen, dass die nicht so viel Krach macht, vor allem bei einer Waschmaschine, dann, dass der Schleudergang dann nachts um 4 einsetzt und die Nachbarn in der Wohnung oder drunter belästigt und belastet. Aber grundsätzlich kann man da seinen eigenen Beitrag leisten, indem man mal ein bisschen drauf achtet und guckt, kann ich die Nutzung meiner elektrischen Geräte ein bisschen optimieren, dass ich Staubsauge, wenn der Staubsauger hat 1 Kilowatt Leistung in dem Moment, also dass ich den auch mit der Hausarbeit anfange, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht und nicht in den Abendstunden, wenn wir eine Flaute haben und keine Sonne mehr scheint. Denn durch diese kleinen Maßnahmen steigern wir alle unseren Verbrauch der regenerativen Energiequellen, helfen damit dem Netz, helfen natürlich auch dem überregionalen Netz, wobei der Anteil, wie gesagt, klein ist, aber dem regionalen, dem Ortsnetz. Und wir erreichen damit oder haben einen kleinen, aber nützlichen Schritt getan in Richtung der Energiewende. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich diese Strompreiskonzepte, diese dynamischen Konzepte entwickeln werden, um dann künftig Schwankungen der Stromproduktion umzumünzen in Strompreisanreize. Das wird kommen, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Da sind wir heute noch nicht. Ja, ich glaube, dann haben wir die Fragen von Jen soweit beantwortet. Wenn noch Fragen zu oder Themenvorschläge, Anregungen zu Podcast-Folgen sind, immer gerne. Also ob die jetzt per Twitter oder E-Mail oder andere Medien an mich herangetragen werden, sehr gerne. Da gehe ich gerne drauf ein und diskutiere mal Themen, weil das natürlich auch ganz spannend ist, da mal auf das Feedback der Hörerschaft zu reagieren. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal.